Deutschlandfunk Interview.
Und plötzlich ging es dann in dieser Woche alles sehr schnell. Am Montag meldete das Unternehmen BioNTech zufriedenstellende Ergebnisse aus den Testungen des Impfstoffes, den das Unternehmen entwickelt. Daraufhin mahnte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Deutschland müsse sich den Zugriff auf diesen Impfstoff sichern. Dies geschieht allerdings innerhalb der Europäischen Union auf gemeinsamen Wege. Und so hieß es gestern Mittag aus Brüssel, ja, der Vertrag mit BioNTech sei ausgehandelt. Heute dann werde der Vertrag über bis zu 300 Millionen Impfdosen von der EU-Kommission gebilligt. So erklärte es Ursula von der Leyen. Sobald das Serum auf dem Markt sei, wird es überall in Europa verteilt. Entsprechend des Bevölkerungsanteils der EU-Staaten, das könnte für Deutschland dann deutlich weniger als die von Spahn angekündigten 100 Millionen Impfdosen sein. Noch ist ohnehin unklar, ob der Impfstoff hält, was er verspricht, ob er etwa langfristig schützt. Zugriff und Umgang mit Impfstoffen, unser Thema jetzt im Interview mit Professor Andrew Ullmann, Infektiologe, Facharzt für Innere Medizin. Er sitzt für die FDP im Bundestag, ist dort unter anderem Obmann im Gesundheitsausschuss. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen nach Köln.
Herr Ullmann, da hat BioNTech die EU-Kommission jetzt ganz schön unter Zugzwang gebracht, oder?
Ja, ich denke schon, aber das kommt ja wieder nicht unerwartet. Die Firma BioNTech hatte ja schon seit Wochen angekündigt, dass die Ergebnisse ja nicht schlecht aussehen. Es sind ja auch publizierte Daten aus der Phase-1-Studie, die auch vielversprechend sind. Und wirklich überraschend kommen jetzt diese Aussagen ja nicht.
Es ist ja immer eine dankbare Aufgabe für Politikerinnen und Politiker zu erklären, dass man den Zugriff auf einen Impfstoff sichert. Müssen wir da auch ein bisschen aufpassen, dass Verträge nicht voreilig geschlossen werden?
Absolut. Wir können, angeblich gab es ja Vorverträge. Wir sind ja nicht im Gesundheitsausschuss darüber informiert. Diese Informationen fehlen uns, werden uns vorenthalten. Aber es heißt, es sei Vorverträge geschlossen worden, sodass für Deutschland auch eine Zusicherung existiert von verschiedenen Firmen, sobald die Impfstoffe zugelassen sind, dass diese auch geliefert werden.
Habe ich da bei Ihnen gerade eine leichte Kritik an mangelnder Transparenz des Verfahrens durchgehört?
Ja, das haben Sie auch richtig gehört, weil das ist etwas, was wir auch wiederholt vermissen im Gesundheitsausschuss, eine deutliche Transparenz. Herr Spahn kommt zwar regelmäßig in den Gesundheitsausschuss, aber die Beantwortung unserer Fragen werden nicht immer in ausreichender Form stattfinden. Da wünsche ich mir wirklich mehr Diskussion im Gesundheitsausschuss, denn wir müssen auch demnächst auch diskutieren, wie auch die Impfstoffe verteilt werden. Weil eine Sache ist ja ganz klar, wir können nicht ganz Deutschland impfen nächstes Jahr. Das wird nicht passieren können, aus logistischen Gründen wird das nicht funktionieren. Und da müssen wir ja festlegen, wie die Impfpriorisierung in Deutschland aussehen muss.
So sehr ich verstehe, dass Sie als deutscher Parlamentarier darüber informiert sein möchten, das Ganze wird ja auf europäischer Ebene verhandelt. Also ist Ihre Kritik an Jens Spahn da nicht ein bisschen an den Falschen gerichtet?
Sowohl als auch. Ich denke, wir sind natürlich hier in Deutschland für unsere Gesellschaft mitverantwortlich, genauso wie Europa für Europa auch zuständig ist. Das ist ja keine Frage. Aber Jens Spahn hat ja auch diskutiert mit Frau von der Leyen, so heißt es. Ich kann es nicht bestätigen oder widerlegen. Und diese Informationen sollten einfach fließen.
Aber grundsätzlich das Ganze europäisch zu verhandeln, halten Sie schon für den richtigen Weg?
Absolut. Das ist absolut der richtige Weg. Wir können nicht in einem Nationalstaat uns verkriechen und sagen, Germany first. Das haben wir erlebt, dass das nicht gut ist. Wir müssen begreifen, dass diese Pandemie global stattfindet. Und wir müssen auch globale Lösungen finden. Wir fokussieren zwar jetzt auf Europa, aber wir müssen auch global sehen, wie die Verteilung der Impfstoffe stattfinden wird. Denn es nützt ja nichts, wenn wir in Europa mit der Pandemie so halbwegs zurechtkommen, aber die Pandemie wird erst dann beendet sein, wenn es weltweit beendet ist.
Nun haben wir aber durch diese europäischen Verhandlungen unter Umständen das Ergebnis, dass Deutschland jetzt bei BioNTech weniger Impfstoffdosen bekommt, als beispielsweise Jens Spahn das angekündigt hatte. Er hatte mit etwa 100 Millionen Impfdosen, die hatte er versprochen. Nun werden die in Europa aber gemäß des Bevölkerungsanteils verteilt und verschiedene Nachrichtenagenturen haben ausgerechnet, dass das für Deutschland am Ende dann nur 56 Millionen Impfdosen bedeuten könnte. Wäre es nicht doch klüger gewesen, hier ein bisschen nationaler betrachtet zu verhandeln, insbesondere weil es sich um ein Unternehmen aus Deutschland handelt?
Ja, nein, das sicherlich nicht, denn bei allem Stolz, und ich kenne ja die Kollegen von BioNTech, die diesen Impfstoff auch entwickelt haben, kann es nicht angehen, dass wir nur auf Deutschland betrachtet alles ausgerichtet sehen. Ich habe auch die Berechnung mit 56 Millionen Dosierungen, das heißt 28 Millionen Menschen können nächstes Jahr voraussichtlich geimpft werden mit diesem neuen Impfstoff, und deshalb bedarf es jetzt nicht nur der wissenschaftlichen, ethischen Diskussion, wie die Priorisierung der Impfungen stattfinden muss in unserem Land, sondern auch eine politische Entscheidung gehört dazu. Und dann wird es auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung geben, dass die einen zuerst geimpft werden und die anderen müssen noch ein wenig warten.
Der Impfstoff gibt ja vielen Menschen Hoffnung. Das konnte man in den letzten Tagen durchaus auch schon in der Debatte ablesen. Das ist ein Thema, was ganz viele Menschen tatsächlich massiv interessiert. Wie sehr profitieren Unternehmen und Aktionäre von dieser Hoffnung?
Ja, ich meine, wir haben ja gestern die Nachrichten ja gehört, das ist ja eine Kooperation zwischen BioNTech und Pfizer und die Aktienkurse sind natürlich hochgegangen gestern, als die positive Ergebnisse in einer Pressemitteilung kundgetan worden sind. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, das ist nur eine Pressemitteilung. Mich interessiert auch als Wissenschaftler, wie sind die Primärdaten? Denn die Erfolge von 90% ist jetzt über die gesamte Studienlandschaft in dieser Studie etabliert worden. Nur wichtig wäre für mich zu wissen, wie sieht es aus bei den älteren Menschen? Wie sieht es aus mit den besonders dicken Menschen? Wie sieht es aus mit den Menschen mit Diabetes oder andere Risikofaktoren, die bekannt sind? Denn da ist es ja natürlich wichtig, dass dieser Impfstoff auch zu 90% effektiv sein muss. Das wäre natürlich eine super Nachricht, aber die Daten werden ja demnächst erst publiziert und da muss man noch ein Auge drauf werfen bei allem Optimismus. Also ich freue mich auch und ich finde 90% ist schon eine wirklich tolle Zahl, keine Frage. Aber da muss man nochmal in die Tiefe gucken, wie die Ergebnisse dann wirklich aussehen.
Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten warnen ja auch davor, dass man schauen muss, ob dieser Impfstoff tatsächlich auch längerfristig schützt. Die derzeitigen Daten geben das ja erstmal nur für einen sehr kurzen Zeitraum her. Und ein längerer Schutz ist ja wichtig, damit die Impfungen tatsächlich wirksam werden. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie warnen hier schon davor, allzu große Hoffnungen in einen Impfstoff zu setzen.
Nee, Warnung ist nicht, ich warne zur Vorsicht. Warnung ist es sicherlich nicht. Bei aller Euphorie und berechtigter Euphorie muss man halt nochmal in die Tiefe gucken und die Daten sich genauer anschauen. Denn die Population, die an dieser Studie teilnehmen, ist ja von 18 bis über 80. Und hier muss man nochmal Subgruppenanalysen machen, so nennen wir das, und schauen, wie da die Impfantworten aussehen. Und wenn die genauso gut sind wie bei Jüngeren, bei Gesünderen, dann bin ich fast euphorisch mit diesen Ergebnissen.
Es dauert ja einigermaßen lange tatsächlich auch die Bürgerinnen und Bürger zu impfen, das haben Sie eben schon angemerkt. Müssen wir auch immer wieder deutlich festhalten, so schnell kommt die alte Realität, die sich ja viele von einem Impfstoff versprechen, so schnell kommt die nicht wieder zurück.
Das sehe ich auch so, dass wir nicht schlagartig wieder in die alte Normalität zurückfallen können. Es wird eine stufenweise Wiedereingliederung in eine alte Normalität geben, je mehr wir impfen. Und hier sehe ich auch noch einmal, möchte ich mal betonen, bei der Impfpriorisierung, dass wir die vulnerablen Gruppen schützen. Und die Normalität ist ja dann da, wenn ich meine Eltern, Großeltern wieder in die Arme nehmen kann, ohne Angst zu haben, dass ich sie möglicherweise mit irgendeiner Virusinfektion anstecken kann. Das ist wichtig, denn die menschliche Nähe ist etwas, was wir brauchen.
Die Impfstoffe zu sichern für die deutsche Verfügbarkeit ist das eine. Im nächsten Schritt muss dann das ganze Organisatorische geklärt werden, wie die Menschen tatsächlich auch geimpft werden. Es sollen ja Impfzentren eingerichtet werden. Das ist der Plan der Bundesregierung. Die Bundeswehr könnte bei der Verteilung helfen. Ist das aus Ihrer Sicht alles schon mal gut drüber nachgedacht? Sehen Sie da Deutschland auf einem richtigen Weg, was das Organisatorische angeht?
Ich denke, da müssen wir noch weiter nachdenken. Das klingt erst einmal sehr gut, aber ich stelle mir das ein wenig ergänzender vor. Zum einen haben wir die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und Kliniken in den einzelnen Regionen zusammen mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, die auch mit dem Katastrophenschutz zusammenarbeiten. Wir haben ja schon Teststationen in einzelnen Städten und diese könnten als Impfstation ausgeweitet werden. Aber eine Sache ist relativ klar. Die vulnerablen Menschen vielleicht in Pflegeheimen und Altenheimen können natürlich nicht mit dem Auto zu diesen Teststationen oder Impfzentren gefahren werden, sondern geimpft werden muss vor Ort in den Pflegeheimen, wo die Menschen auch sind. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, von Seiten des Berufsverbands Deutsche Internisten gibt es bereits eine Umfrage, dass über 75% der niedergelassenen Internisten, die sowohl fachärztlich wie auch als Hausärzte tätig sind, bereit sind, Impfungen durchzuführen. Und diese Kooperation müssen jetzt anlaufen vor Ort, dass man da eine Konzeption hat, wie man diese Impfungen verteilen kann. Denn eine Sache muss man jetzt nochmal von diesem Impfstoff klar sagen, dieser Impfstoff muss natürlich tiefgefroren sein. Mhm. Und das ist nicht unser Kühlschrank, was wir sonst kennen, sondern ein besonderer Kühlschrank mit minus 80 Grad. Und das hat nicht jede Praxis. Deswegen bedarf es auch die Kooperation, auch gerade mit größeren Kliniken, die meistens so einen Kühlschrank auch haben.
Herr Ullmann, ich würde heute Morgen mit Ihnen gerne noch auf eine Zahl gucken, die durch die Bild-Zeitung bekannt geworden ist. Und zwar geht es da um die Pandemie in den Schulen. Der Deutsche Lehrerverband, der spricht davon, dass aktuell 300.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sind. Nun haben wir, was die Verbreitung der Pandemie angeht, immer wieder auch auf die Schulen geguckt. Wie beunruhigend finden Sie eine solche Zahl?
Grundsätzlich ist Beunruhigung ein falscher Weg, Sachen anzugehen. Die Zahlen sind nicht überraschend. Es wurde immer gesagt, dass Kinder nicht ansteckend sind. Das entzieht sich meiner Logik in der Infektiologie. Die sind auch ansteckend. Nur eine Sache muss man klar sagen, die sind eher weniger symptomatisch und deswegen kann es zu versteckten Ausbrüchen kommen. Und beunruhigend ist natürlich dann, dass die Kinder nicht unterrichtet werden können, weil sie in Quarantäne stecken oder isoliert sein müssen, wenn sie sich angesteckt haben. Und da fehlen halt längere Konzepte, die auch weiter ausgebaut werden sollte, auch wenn diese Pandemie mal vorbei ist. Denn wir sind immer auf die letzte Pandemie vorbereitet. Wir müssen uns auf die nächste Pandemie auch vorbereiten. Allein, wenn man sieht, was jetzt gerade in Dänemark passiert ist mit den Ärzten, dass da ein mutierter Coronavirus unterwegs ist. Das macht mir schon ein bisschen Sorge, dass möglicherweise die nächste Pandemie schon um die Ecke steht. Mhm. Und da brauchen wir Konzepte für die Kinder, denn Unterricht ist wichtig.
Ja, und die Frage ist ja auch, ob Schülerinnen und Schüler dann unter Umständen Lehrerinnen und Lehrer anstecken oder eben auch ihre Eltern. Jetzt mit Blick auf Nordrhein-Westfalen, da hat FDP-Bildungsministerin Gebauer explizit Konzepte abgelehnt, die Klassen aufteilen und auf digitaleren Unterricht setzen. Liefert Ihre Parteikollegin da die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer der Pandemie aus?
Da müssen Sie Frau Gebauer direkt fragen, was dahinter steckt. Ich bin jetzt nicht in Einzelheiten der Landespolitik in NRW informiert, wie da die Kapazitätsmöglichkeiten existieren. Klassen aufteilen klingt erst einmal gut und einfach, aber da brauchen wir auch die Lehrkräfte, die auch unterrichten können. Denn es nützt ja noch nichts, wenn eine Klasse einfach zu hälftig aufgeteilt wird und Unterricht bei der anderen Hälfte nicht stattfinden kann. Also das sind sicherlich Herausforderungen, die im Detail auch da mal besprochen werden müssten.
Sagt Andrew Ullmann. Er ist Infektiologe und FDP-Gesundheitspolitiker. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview heute hier im Deutschlandfunk.
Danke auch.